Das ist etwas, was man durchaus häufiger sieht bei sozialen Ängsten, dass aber ein unbewusster Wunsch eine Rolle spielt. Ich möchte gerne von den anderen anerkannt werden. Ich möchte von den anderen gesehen werden. Ich habe aber Angst, dass die anderen mich auslachen, also ziehe ich mich lieber zurück.
Moin und herzlich willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in irgendeiner Form mit Psychiatrie zu tun haben. Heute ist das Dr. Bastian Klassen. Er ist Chefarzt der Asklepios Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters in Tiefenbrunn im Landkreis Göttingen. Da liegt es nahe, dass wir heute über Kinder und Jugendliche sprechen. Vor allem reden wir über Schulängste und Schulvermeidung, wie die entstehen und wie hier die stationäre Behandlung aussieht. Ich starte wie immer gerne mit der Frage, was heißt denn gestört? Was ist Ihre Antwort darauf, was ist für Sie gestört?
Das Wort benutzen wir gar nicht so viel, gestört, aber es gibt schon eine Stelle, wo wir das häufiger nehmen, das ist, wenn was auf der Beziehungsebene gestört ist. Und das schauen wir uns dann mal ganz genau an, das ist mehr so, kommt aus der relationalen Psychoanalyse und da gibt es einen englischen Begriff, der ist eigentlich gängiger, Rupture and Repair. Also wenn es zwischen Therapeut und Patientin zu irgendeinem Mismatch kommt, irgendeiner Situation, wo was hakelt und man sich dem bewusst wird und sich dann anschaut, Mensch, was war denn hier los? Und man dann eine Repair-Situation herstellt, wissen wir mittlerweile, dass das für Psychotherapie sehr hilfreich ist.
Okay.
Also dass Behandlungen sogar, wo es zu Rupture und Repair kommt, häufig günstigere Ergebnisse zeigen als Behandlungen, wo das gar nicht passiert oder wo es natürlich ganz viel passiert. Also da benutzt man den Begriff Störung, sagen aber eher Mismatch. Ansonsten benutzt man das Wort nicht so viel.
Okay. Dann lassen wir es auch wieder mit dem Begriff jetzt.
Okay.
Wir wollen heute über Kinder- und Jugendpsychiatrie sprechen. Erstmal, um so einen ganz allgemeinen Überblick zu bekommen, was sind so klassische Erkrankungen in dem Alter?
Mein Weg war ja der, dass ich aus der Erwachsenenpsychiatrie gekommen bin, dann ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie so entdeckt habe für mich. Und so dass man schon auch Krankheitsbilder dort sieht, die sehen alle ein bisschen anders aus schon als im Erwachsenenbereich, aber für die, die ja so vielleicht mit Erwachsenen sonst zu tun haben, wir haben es mit Depressionen zu tun, mit Ängsten. Aber dann haben wir auch einen großen Bereich so von Entwicklungsstörungen oder ADHS-Symptomatik, fängt ja häufig im Kinder- und Jugendlichen Alter an. Dann gibt es auch so einen Bereich, wo man, wo so Themen wie Leserechtschreibschwäche, motorische Entwicklungsdefizite eine Rolle spielen. Das, was wir in der Klinik viel sehen, wir haben viel mit Depressionen, Ängsten, aber auch Traumafolgestörungen zu tun. Zwangsstörungen, Essstörungen, das sind so vielleicht das, was wir am häufigsten sehen.
Und gerade, weil Sie beides kennen und aus dem Erwachsenenbereich kommen, was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede, vielleicht die größten Herausforderungen, die es bei Kindern und Jugendlichen gibt im Vergleich zu Therapie mit Erwachsenen?
Also was ich in der Zeit gelernt habe von meinen Kollegen, als ich angefangen habe sozusagen in dem Bereich, war, dass man einen eigenen Blick für Kinder und Jugendliche braucht, auch vom Entwicklungsalter her, wie alt die sind. Um mal so ein Beispiel zu sagen, wenn man jetzt, also dass man die Symptomatik oder die Diagnosen noch nicht übersieht. Also während bei Erwachsenen, wenn wir Depressionen als Beispiel nehmen, dann also meinetwegen eine Antriebsminderung, depressive Stimmungslage, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, um so Beispiele zu nennen, die kann es auch bei Kindern und Jugendlichen geben. Aber dann gibt es noch andere Verhaltensweisen, dass dann zum Beispiel ein stärker so impulsives Verhalten eine Rolle spielt oder dass Aggression oder Ärger bei Depressionen eine Rolle spielt. Da braucht man so einen extra Blick für den Kinder- und Jugendlichenbereich.
Und abgesehen von der Diagnostik, vielleicht auch so in der Beziehungsgestaltung, also ich meine, Sie selbst sind ein Erwachsener, Ihre eigene Kindheit und Jugend ist ein bisschen her, da erinnert man sich vielleicht auch nicht an alles, vieles hat sich geändert. Gibt es da besondere Herausforderungen, die Sie mit Kindern und Jugendlichen haben, wo Sie sagen, da ja, muss ich mehr drauf achten als im Erwachsenenalter?
Ja, Kinder und Jugendliche müssen etwas mehr für die Therapie auch gewonnen werden. Also die meisten Kinder und Jugendliche schreien nicht juhu, wenn jemand auf die Idee kommt, jetzt braucht es Psychotherapie. Und so dieses, wie komme ich in Kontakt mit Kindern da übers Spiel? Wie komme ich in Kontakt mit Jugendlichen? dass man vielleicht noch mal mehr als mit Erwachsenen genau schaut, was sind die Interessensgebiete, wie kommen wir miteinander in Kontakt. Ne? Mhm. Oder ich mache ja auch viel Gruppentherapie mit Jugendlichen. Auch da vielleicht nicht gleich mit dem Thema starten, sondern erstmal schauen, wie sind wir hier miteinander, wie kommen wir miteinander ins Gespräch. Mhm. Dass man da entwickelt man mit der Zeit so ein Gespür für. Mhm. Okay. Und wenn man sich an seine eigene Kindheit erinnert oder die Jugend, wie man da in Kontakt gekommen ist, ist das hilfreich. Mhm.
Jetzt wollten wir uns heute so ein bisschen das Thema Schulangst und Schulabsentismus angucken. Warum wollten Sie über das Thema sprechen?
Das war mir ein besonderes Anliegen, über das Thema zu sprechen, weil wir so viele Kinder und Jugendliche haben, die damit zu tun haben, dass sie dann aus verschiedenen Gründen, da würde ich gleich gerne noch was zu sagen, aber da dann deutlich wird, okay, ich komme irgendwie in meiner Entwicklung gerade nicht weiter. Das erklärt vielleicht auch den Kinder- und Jugendlichenbereich nochmal. Unsere Aufgabe ist natürlich, nach Symptomatik und nach Diagnosen zu gucken. Aber parallel dazu schauen wir auch immer, wie ist gerade die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Und da kommt es dann halt zum, wenn Kinder und Jugendliche da ins Stolpern kommen und aufgrund von Ängsten nicht mehr die Schule besuchen können, dann kann es zu größeren Schwierigkeiten kommen. Deswegen war mir das so ein großes Anliegen.
Mhm. Wie wird eine Schulangst denn sichtbar?
Da sind wir dann schon bei den Unterschieden vom Alter her. Mhm. Bei den Kindern ist es gar nicht so selten, dass man das erstmal gar nicht jetzt, dass man jetzt Ängste oder Vermeidungsverhalten gleich auf den ersten Blick sieht, sondern dass Kinder häufiger auch erstmal mit körperlichen Symptomen sich melden, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit. Und bei Jugendlichen, also jetzt sagen wir zwischen 15 und 18, so die Altersspanne, da kriegt man das schon eher mit. Die erzählen dann auch schon mehr, wenn sie erzählen, wenn man im Kontakt ist mit ihnen. Genau, dass Ängste eine Rolle spielen, Scham, Ängste zu versagen, Angst, dass andere einen auslachen könnten, Angst, dass man einen schlechten Stand in der Gruppe haben könnte. Wenn dann Vermeidung dazu kommt, nee, heute bin ich mal nicht gegangen, ich gehe vielleicht später, dann gehe ich aber doch nicht. Mhm. So, wenn dann die Vermeidung schon anfängt, dann wird die Symptomatik meistens mehr.
Mhm. Wie kann ich denn vielleicht auch als Elternteil erkennen, okay, wenn die Vermeidung losgeht, ist das schon Angst oder ist es vielleicht auch ein, oh, ich habe gerade keinen Bock?
Hm, total schwierige Frage. Mhm. Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Und meistens wissen sie Kinder und Jugendlichen auch noch nicht und die Eltern auch nicht. Und meine Empfehlung wäre, miteinander ins Gespräch zu gehen. Mhm. In Kontakt zu gehen, sich dafür interessieren, zu fragen und versuchen, gemeinsam rauszubekommen.
Mhm. Okay. Würden Sie sagen, es betrifft eher Jungen oder Mädchen?
Gute Frage. Die Schwierigkeit ist so ein Stück weit, dass wir... Es melden sich gar nicht so viel Jungs bei uns. Also wir haben viel mehr Anmeldungen in unserer Institutsambulanz und auch stationär von Mädchen. Mhm. Es betrifft beide, aber diejenigen, die sich mehr Hilfe holen, sind tendenziell stärker die Mädchen, gerade im jugendlichen Bereich.
Mhm. Okay, aber Fokus auf die sich Hilfe holen. Ja. Also kann durchaus sein, dass es das bei Jungs auch, dass es verbreitet ist, aber die bei ihnen niemals vor der Tür stehen, sozusagen.
Genau, es gibt es auf jeden Fall in beiden Geschlechtern. Mhm. Genau. Mädchen scheinen in der Lage zu sein, sich eher Hilfe zu holen als Jungs.
Okay. Und sehen Sie über die Jahre, Jahrzehnte irgendwie eine Entwicklung? Ist das was zugenommen hat?
Also was wir schon sehen, also wenn wir jetzt die Corona-Zeit jetzt nochmal mit reinnehmen, da sind jetzt gerade Ende, also 2025 sind da nochmal neue Zahlen auch veröffentlicht worden, dass man schon sehen kann, dass so Mädchen so ab dem 14. Lebensjahr stärker nochmal von Ängsten und Depressionen betroffen sind. Mhm. Das hat nicht nur mit Corona zu tun, es gibt auch verschiedene andere Ängste und Befürchtungen, mit denen Kinder und Jugendliche konfrontiert sind, die Kriege, mit denen wir gerade zu tun haben, wirtschaftliche Nöte, Zukunftsängste. Sodass da die Zahlen, genau, sind relativ frisch von 2025 von der COPSI-Studie, dass da die Zahlen bei den Mädchen höher hochgegangen sind, okay, was Ängste und Depressionen angeht.
Und gibt es denn so typische Altersklassen oder ist es wirklich von bis?
Das ist von bis.
Also so nochmal speziell Pubertät beispielsweise spielt dann nicht unbedingt mit rein.
Doch schon. Also was wir häufiger sehen, ist, dass so Schwellensituationen eine große Rolle spielen. Also Schwellensituationen sind immer Situationen, wo es Veränderungen gibt, zum Beispiel Wechsel von Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule in die weiterführende Schule. Das ist eine Schwellensituation. Dass gerade bei Schwellensituationen, das sind Situationen, wo es eher zu Peaks kommen kann oder wo Krankheitsentwicklung starten kann. Mhm. Und das sind Schwellensituationen sind üblicherweise Situationen, wo in der normalen Entwicklung man damit klarkommt, weil das eine gewisse Herausforderung ja ist. Ne? Es kommt eine neue Klasse, neben wem sitze ich dann, wie wird es da sein, finde ich neue Freunde. Ne? Also diese Befürchtungen oder Gedanken, die kennt eigentlich jeder. Mhm. Und es ist auch eine Entwicklungsaufgabe. Mhm. Also so eine Krise, könnte man sagen, ist immer eine Chance auch. Mhm. Weil wenn man es dann schafft, neue Freunde zu finden, einen neuen Sportverein oder neue Hobbys entwickeln kann, weil man andere Impulse bekommt, ist es ja eine Riesenchance für die Entwicklung. Mhm. Aber so eine Schwellensituation ist immer auch eine Situation, wo es eben zu einer stärkeren Krise kommen kann, wo gewisse Schritte nicht geschafft werden können. Und dann sind in erster Linie die Eltern und dann vielleicht später auch wir Psychotherapeuten gefragt zu helfen.
Mhm. Wo Sie jetzt gerade schon die Eltern ansprechen, welche Rolle spielen die erstmal in der, ja, ich nenne es mal Früherkennung? Also haben Sie da Tipps sozusagen? Sollte man da schon, wenn man direkt irgendwie das erste Anzeichen irgendwie hat, direkt ins Gespräch gehen oder erstmal ein bisschen abwarten, beobachten? Lässt sich das pauschal überhaupt sagen?
Pauschal lässt sich, glaube ich, nicht beantworten. Häufig ist es ja so eine Mischung, dass man als Eltern vielleicht was beobachtet, dann ist es häufig günstig, wenn man sich mit seinem Partner, seiner Partnerin erstmal austauscht. Wir nennen das in der Psychoanalyse auch Triangulierung. Also es ist immer günstig, sozusagen, wenn drei oder mehr zusammenkommen und über etwas nachdenken, dann ist man nicht so sehr in der Dyade. Das ist also meinetwegen Mutter-Tochter-Verhältnis, kann auch Vater-Tochter oder Vater-Sohn sein. Mhm. Und dann, wenn man mit seiner Partnerin, seinem Partner spricht, Mensch, ich habe das beobachtet, wie siehst du das denn? Dann kommt da schon mal, kommt man vielleicht aus seinen Sorgen schon mal raus und spricht darüber. Dann ist es naheliegend auch, das Kind anzusprechen, Mensch, wie geht's dir damit, dass man sich dafür interessiert? Es kann als Angebot dann aufgefasst werden, aber vielleicht wird es auch erstmal nicht aufgegriffen, dass man da so dranbleibt. Ne? Und dann wäre der erste Schritt vielleicht auch nicht gleich zum niedergelassenen Psychiater, Psychotherapeuten in die Klinik, sondern es gibt ja auch viele Angebote für Familien lokal, dass man erstmal zur Erziehungsberatungsstelle geht. Die machen häufig einen tollen Job, wo es erstmal um so erzieherische, pädagogische Fragen vielleicht auch geht. Mhm. Aber meine Empfehlung wäre schon, so Gedanken oder Beobachtungen, die man nimmt, die man hat, so ernst zu nehmen, dem nachzugehen, muss ja nichts bei rauskommen, aber wenn da mal was bei rauskommt, dass man dann so einen Weg gemeinsam geht. Das wird schon von Kindern und Jugendlichen auch eben anerkannt, oder anerkannt klingt jetzt komisch, die würden das ja nicht so sagen, aber Kinder und Jugendliche merken das, wenn sich die Erwachsenen für einen interessieren, und das ist häufig schon die halbe Miete.
Mhm. Gehören zu den Erwachsenen auch LehrerInnen, die sich interessieren sollten? Mhm.
Genau, das ist auch gar nicht so selten, dass Lehrer sozusagen diejenigen sind, die als Erste auch was beobachten, weil die Kinder und Jugendlichen vielleicht zu Hause gar nicht so viel erzählen, weil es noch unangenehm ist oder schambesetzt ist. Genau, und dann, das haben wir auch häufiger, dass dann, wenn wir die Jugendlichen aufnehmen, dann sehe ich, meine Kollegin und ich, wir sehen die Kinder und Jugendlichen immer gleich am Aufnahmetag, und dann fragen wir auch, Mensch, wie bist du darauf gekommen, zu uns zu kommen? Und es ist, also häufig würde ich es nicht sagen, aber es kommt gar nicht so selten vor, dass dann gesagt wird, ja, meine Lehrerin hat mich angesprochen. Mhm. Das war so der Start. Ne? Mhm.
Spielen denn LehrerInnen vorab auch schon, ich sag mal, in der Grundschule mit Blick auf weiterführende Schulen eine Rolle, insofern als die ja diejenigen sind, die eine Schulempfehlung abgeben?
Ich weiß gar nicht, wie das in allen Bundesländern ist. In Niedersachsen, ich will auch nichts Falsches sagen, weil ich kein Lehrer bin, aber mein Stand ist, dass es in der Entscheidung der Eltern liegt, nicht mehr eine Lehrerentscheidung ist. Mhm. Und die Lehrer aber Empfehlungen, oder man kann im Gespräch das mit den Eltern, also Lehrer und Eltern besprechen, aber die Entscheidung, der Entscheidungswille liegt bei den Eltern.
Mhm. Und dann aber trotzdem, dann gehen wir zurück zu den Eltern, da gefragt, ist das was, was eine Rolle spielt? Beobachten Sie, dass es Eltern gibt, die ja dem Kind eher nahelegen, ich sag mal, das Gymnasium zu besuchen, aus welchen Gründen auch immer, und da schnell eine Überforderung eintritt und es auch dann wieder mit Leistungsdruck und so weiter dazu führen kann, dass es dem Kind irgendwann nicht gut geht damit?
Also ist eine Konstellation, die ich mir vorstellen kann, die ich auch schon erlebt habe. Da ist dann so ein familientherapeutischer oder systemischer Blick ganz interessant, weil man schauen könnte, gibt's da transgenerationale Themen? Ne? Also wie ist das Thema Leistung bei den Eltern, bei den Großeltern? Welche Erfahrungen haben die Eltern damit gemacht? Das wäre so ein Thema. Und das könnte man sich dann anschauen. Also wenn Eltern die Kinder anmelden, erkundigen wir uns auch, wie ist denn die Biografie der Eltern, wie ist es in der Generation davor gewesen, um zu schauen, wiederholt sich hier ein Thema. Das ist schon denkbar. Es ist aber auch genau andersrum denkbar, dass sozusagen genau das nicht vorgegeben wird oder zu wenig Druck in Anführungsstrichen gemacht wird. Und dann eher die Frage ist, warum ist da vielleicht zu wenig Unterstützung? Was ist, wird da nicht gesehen? Ist auch denkbar.
Okay. Wenn jetzt die Menschen den Weg zu ihnen finden, sei es durch Empfehlungen der LehrerInnen, Eltern sagen, hier, wir sollten mal besser irgendwie ein Auge drauf haben. Wie viele Plätze gibt es bei Ihnen in der Klinik?
Wir haben in Tiefenbrunn 38 vollstationäre Behandlungsplätze. Das sind 15 Plätze für Kinder im Alter von so 8, 9 und dann 10 bis 14, 15. Das ist so der Kinder- und junge Jugendlichenbereich, und dann haben wir noch den jugendlichen Bereich mit 23 Plätzen. Die sind dann so ab 15 bis 18. Wenn aber Entwicklungsverzögerungen vorliegen, dann können wir Jugendliche auch noch im Alter von 19, 20 behandeln bis zum Start des 21. Lebensjahres.
Okay. Und dann nehmen Sie mich gerne einmal mit in die Situation. Ich melde mich bei Ihnen an. Also erstmal vorab vielleicht noch, wie lange ist die Wartezeit so? Ist ja auch immer ein Thema.
Genau, mit der Wartezeit ist es so, dass die im Kinder- und im jugendlichen Bereich etwas unterschiedlich ist. Wir haben im jugendlichen Bereich jetzt eine etwas höhere Wartezeit. Wenn ich jetzt nur auf die Warteliste schauen würde, dann müsste ich eigentlich sagen, kann ein halbes Jahr bis Jahr sein. Aber die Realität sieht dann doch auch anders aus. Also weil geplante Aufnahmen, das heißt, dann kommt der Anruf, wir können zu dem und dem Zeitpunkt aufnehmen, und es kann ja immer irgendwelche familiären, schulischen Belange geben, wenn die Kinder und Jugendlichen noch im Schulkontext sind, das ist ja hoffentlich dann so, sodass es dann wieder zu einer Verzögerung kommt, und dann kann es sein, dass wir von der Warteliste beim nächsten anrufen. Und ich habe jetzt gerade kürzlich wieder Jugendliche aufgenommen, die haben nicht lange gewartet. Das waren zwischen 6 Wochen und 3 Monaten. Das ist natürlich immer am günstigsten, wenn wir möglichst schnell auch einen Behandlungsplatz ermöglichen können. Okay. Wenn es nicht geht, versuchen wir über die Ambulanz, also alle Jugendlichen und alle Kinder, auch die zu uns kommen, die werden vorher bei uns in der Institutsambulanz gesehen. Und wir sind gerade dabei, die Institutsambulanz etwas auszubauen, machen jetzt Gruppentherapieangebote, sodass wir dann schon versuchen, über die Ambulanz dann entweder die Wartezeit zu überbrücken oder es sogar abzufangen, dass vielleicht gar kein stationärer Aufenthalt erforderlich ist.
Okay. Wenn alle Beteiligten aber zu der Einsicht kommen, dass stationärer Aufenthalt bei Ihnen sinnvoll wäre, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also ich komme an als, ich sage jetzt mal, 14-Jährige. Wie läuft das ab?
Genau, also wenn Sie als 14-Jährige zu uns gekommen sind, haben Sie schon mal ein bisschen was bei uns gesehen. Sie haben die Institutsambulanz gesehen, und wir machen es immer so, dass Sie auch die Station schon mal gesehen haben. Also es ist halt möglich, die Station einmal vorher zu besichtigen, dass man schon mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Und am Aufnahmetag ist es dann so, dass erstmal ein Aufnahmegespräch erfolgt bei unseren Stationsärzten und Therapeuten und den Kollegen vom Pflege- und Erziehungsdienst. Also man lernt dann gleich schon die ersten Kollegen vom Team kennen, wo wir sozusagen uns dafür dann im Aufnahmegespräch erstmal so die Frage kommt, was führt dich zu uns? Ich musste gerade so ein bisschen innehalten, weil wir duzen die Kinder und siezen die Jugendlichen. Und als 14-Jährige würdest du sozusagen in der Rosenvilla im Kinderbereich aufgenommen werden und würdest geduzt werden. Im Aufnahmegespräch wäre dann die Frage, was führt dich denn zu uns, dass wir schon mal eine erste Idee bekommen. Wir machen dann immer im zweiten Teil auch ein Gespräch mit den Eltern, dass wir da auch schon mal hören, was ist deren Blick da drauf. Und dann wird am Aufnahmetag erstmal ein kürzeres Aufnahmegespräch, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dass wir eine grobe Idee schon mal bekommen. Und dann werden nochmal die Stationsregeln erklärt und der Stationsablauf, damit du schon mal einen guten Überblick bekommst, was dich noch so erwartet. Mhm. Es wird noch eine körperliche Untersuchung kommen, eine Blutentnahme, das sind so Standards im Krankenhaus. Dann die größere Angst wird wahrscheinlich sein, was sind hier für andere Kinder auf Stationen? Mhm. Die wirst du gleich kennenlernen, wir machen gleich zusammen, wirst du die in der Gruppe kennenlernen. Heute Abend ist Abendbrot zusammen und dass man dann so Stück für Stück die Station erobert, sozusagen. Mhm. Das wird so am Anfang sein.
Okay. Wie ist es denn, so andere Kinder kennenzulernen? Also läuft das so ein bisschen zufällig oder werden die mir explizit dann auch nochmal vorgestellt, die schon länger da sind?
So ein bisschen beides. Wir machen das so ein bisschen mit so einem Patensystem. Das heißt, die Kinder von der Station hören auch vorher, meinetwegen morgen kommt eine Aufnahme oder am Donnerstag kommt eine Aufnahme. Wer von euch möchte die Patenschaft übernehmen? Dass wir schon mal da so ja so einen Ansprechpartner auch haben, der dann auch nochmal von sich aus die Station zeigt und so ein bisschen was dazu erzählt, wie es so auf der Station so läuft, wie der Hase so läuft auf Station. Und dann ist es so, dass die Kinder auch eine Bezugserzieher oder Bezugspflegekraft vom Kollegen vom Pflege- und Erziehungsdienst, also eine Person, die sich nochmal stärker als das Gesamtteam verantwortlich fühlt für das Kind. Die führen ganz viele Reflexionsgespräche zusammen und dann schauen wir so, wie viel Unterstützung braucht derjenige. Braucht derjenige vielleicht mehr Unterstützung, dass man ein gemeinsames Spiel anbietet, dass man so in Kontakt kommt. Vielleicht ist auch jemand, der eher beschämt wäre, wenn jetzt immer ein Erwachsener damit dabei ist, dann würde man eher so alleine ausprobieren lassen, auch auf die Station zu kommen. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass, also wenn, von meinem Thema Angst, also wenn Kinder und Jugendliche zu uns kommen, die mit Ängsten zu kämpfen haben, das hat häufig mit so Schamgefühlen zu tun. Bewertungsängste spielen häufig eine Rolle. Also viele Kinder und Jugendliche kommen zu uns wegen sozialer Phobie, also der Angst, dass andere einen negativ bewerten könnten, andere einen auslachen könnten oder so. Und es dann vielleicht schon zur Schulvermeidung gekommen ist. Wir haben durchaus auch Kinder und Jugendliche bei uns, die sehr lange nicht mehr in der Schule waren. Dann gehe ich davon aus, dass die Aufnahme bei uns und dann der Schritt in die gleichaltrigen Gruppe erstmal eine Riesenherausforderung ist.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch eine Riesenchance. Also, weil in der Entwicklungsstufe, in der wir arbeiten, auch bei den Kleineren fängt das so langsam an, bei den Jugendlichen ist es zentral, ist die Peer Group, die Gleichaltrigen sind, das sind eigentlich die Entwicklungshelfer, sagen wir auch. Also es geht ja darum, sich mehr von den Eltern, von den Erwachsenen abzulösen und in die gleichaltrigen Gruppe zu kommen, sodass das am Anfang unser Ziel ist, möglichst einen guten Einstieg hinzukriegen, einen guten Kontakt zu der Gruppe.
Was können Sie mir darüber sagen, aus Ihrer Erfahrung, woher kommen denn diese Ängste? Sie waren jetzt schon mal direkt bei der sozialen Phobie. Was steckt da dahinter?
Das ist immer sehr unterschiedlich und das war auch mit ein Anliegen, warum ich gern das Thema besprechen wollte, weil daran vielleicht auch schön deutlich wird, wie wir arbeiten. Also wir machen eine integrierte stationäre Psychotherapie. Unser Schwerpunkt ist ein psychoanalytischer Schwerpunkt. Wir ergänzen auch verhaltenstherapeutische und systemische Elemente, aber unser Hauptfokus ist ein psychodynamischer, sodass wir bei Symptomentwicklung davon ausgehen, dass es unbewusste Gründe gibt, warum sich eine Symptomatik entwickelt. Und das ist am Anfang dann die Aufgabe von den fallführenden TherapeutInnen und auch, also gemeinsam natürlich mit meiner leitenden Therapeutin und den Oberärztinnen rauszubekommen, warum hat sich bei diesem Kind, diesem Jugendlichen die Angstsymptomatik entwickelt. Und das können ganz unterschiedliche Gründe haben. Also man könnte so sagen, auf den ersten Blick sieht man eine soziale Phobie. Da kann man einen psychopathologischen Befund erheben und man kann die Symptomatik genau herausarbeiten. Und dann weiß man aber noch nicht, was steckt dahinter. Und dieser Blick, den finde ich gerade so interessant oder spannend. Und da gibt es auch, das hat ein hohes Entwicklungspotenzial, wenn man da die Psychotherapie ansetzt. Also genau, vielleicht kann ich Beispiele sagen. Also mir fällt Ein Beispiel, eine schon länger her, da ist eine Jugendliche zu uns in Behandlung gekommen, wo erstmal unklar war, warum die eigentlich nicht mehr in die Schule gehen kann. Hatte vorher, war in der Grundschule, war das eigentlich unproblematisch. Und im Laufe der Zeit, der Anamneseentwicklung und auch dann, als wir mit der Mutter dann stärker im Kontakt waren und die Fremdanamnese mit der Mutter erhoben haben, ist dann deutlich geworden, dass die Mutter selbst auch psychische Schwierigkeiten hatte und das hat damit ist ja auch transparent umgegangen und dann wurde in der Diagnostik klar, dass bei dem Mädchen eigentlich eine schwere Bindungsstörung oder Bindungsunsicherheit eine Rolle gespielt hat. Das heißt, die Dynamik bei diesem Mädchen ist dann ziemlich deutlich geworden, war, dass immer wenn es ihrer Mutter schlechter ging, sie sich schlecht von zu Hause lösen konnte und in die Schule gehen konnte, weil die Sorge so groß war um Mutter. Und da war zentral in der Therapie das Thema gemeinsam auch mit der Familie aufzuarbeiten. Ich kann jetzt so eine längere Behandlung schlecht kurz zusammenfassen, aber zentral war, dass das Mädchen die Erlaubnis bekommen hat, du darfst dich entwickeln, das ist richtig so. Und Mutter auch signalisiert hat, ich kümmere mich um mich, ich werde das dafür tun, dass es mir auch besser geht. Und das Mädchen hat dann eine tolle Entwicklung gemacht. Aber wir mussten das erstmal auflösen, was vorher nicht so klar war. Ne? Oder mir fällt ein anderer Fall ein, ist auch schon länger her. Das war eine Patientin, die immer wieder Schwierigkeiten in der Schule hatte, wo dann in der Diagnostik bei uns auf Station deutlich geworden ist, die hatte Schwierigkeiten, Grenzen einzuhalten, also bei sich zu erkennen, auch bei anderen zu erkennen. Sie hatte in ihrer Entwicklung selbst das nicht gut erfahren, wie man Grenzen wahrnimmt, erkennt und auch einhält bei anderen. Und da ist es immer wieder so zu unguten Verwicklungen mit anderen gekommen, sodass sie eigentlich immer wieder aus Gruppen so wie rausgeflogen ist. Die anderen wollten nichts mit ihr zu tun haben. Sie konnte sich das gar nicht erklären. Und zentral war bei der Therapie dann mit ihr daran zu arbeiten, das war so ein Strukturfokus, haben wir daran gearbeitet, dass sie das mehr entwickeln konnte, also mehr Gefühl für sich und das Gegenüber entwickeln konnte. Also es wäre so, jetzt habe ich zwei Beispiele, einmal so Bindungsunsicherheit, dann Strukturfokus. Ein drittes Beispiel wäre vielleicht noch so, wenn so innere ungelöste Konflikte eine Rolle spielen, das sind so psychodynamische Herangehensweisen oder wenn man die Diagnostik entsprechend ansetzt, dass man das rausarbeiten kann. Und da ist etwas, was man häufiger sieht bei Ängsten, dass sozusagen die Angst so groß ist, beschämt zu werden. Also die Angst, die andere könnten über mich lachen, andere könnten mich negativ bewerten. Ich ziehe mich lieber zurück. Das kriegt man relativ schnell raus. In den ersten Gesprächen kann man das so rausarbeiten. Aber dann ist ja die Frage so, aber was steckt noch dahinter? Wie ist denn eigentlich der Wunsch? Und wenn man das die Kinder und Jugendlichen fragt, ja, nee, ich habe keinen Wunsch. Ich will wieder in die Schule gehen und so. Aber und dann, das ist etwas, was man durchaus häufiger sieht bei sozialen Ängsten, dass aber ein unbewusster Wunsch eine Rolle spielt. Ich möchte gerne von den anderen anerkannt werden. Ich möchte von den anderen gesehen werden. Ich habe aber Angst, dass die anderen mich auslachen, also ziehe ich mich lieber zurück. Das kann man technisch, nennt man das zentrales Beziehungskonfliktthema. Und wenn es uns gelingt, das mit den Jugendlichen herauszuarbeiten in der Therapie, dann können wir sehr konkret an diesen unbewussten Wünschen, Befürchtungen und dem Vermeidungsverhalten arbeiten. Das ist hochwirksam.
Sie haben jetzt schon relativ viele Begriffe so aus der Psychodynamik fallen lassen. Können Sie in wenigen Sätzen, auch wenn es, glaube ich, nicht einfach ist, aber erklären, was die Psychodynamik ausmacht?
Die Psychodynamik macht aus, dass wir davon ausgehen, dass es unbewusste Beweggründe sind, die bei der Symptomentwicklung eine Rolle spielen.
War gar nicht so schwer jetzt. Ja. Okay, dann noch mal ein bisschen ausführlicher vielleicht. Wie gehen Sie denn vor? Also wie kann ich mir so ein Einzelsetting vorstellen, um an diese unbewussten Konflikte, von denen Sie ausgehen, dass die existieren, ranzukommen?
Also was vielleicht sozusagen nochmal emotional schneller erfassbar ist, ist, dass das hat ja alles mit Gefühlen und Emotionen zu tun. Also man kann so aus einer Perspektive draufschauen, dass man sagt, wenn Gefühle so unangenehm sind, werden die verdrängt. Verdrängung ist ja ein Begriff, dem ist erstmal mittlerweile Alltagssprache. Habe ich verdrängt, anstelle zu sagen, habe ich vergessen oder so. Also wir können davon ausgehen, wenn Gefühle sehr unangenehm werden, die verdrängt. Und wenn die ganz verdrängt sind, sind die auch nicht, wenn ich den Patienten danach frage, kann er mir das nicht sagen, es ist ja verdrängt. Mhm. Und in der Therapie sieht es dann so aus, dass ich mich als Therapeut dafür interessiere. Also ob ich im Gespräch achte ich darauf, höre ich so etwas heraus. Mhm. Bei Erwachsenen, wenn ich mit Erwachsenen arbeite, dann, um vielleicht so ein Beispiel zu sagen, sieht man das ab und zu in Fehlleistungen, also im Versprecher oder im Witz oder im Traum kann sowas sein. Ja, also da, das sind so Möglichkeiten, wo sozusagen was vom Unbewussten mal kurz hochkommt. Und als Therapeut bin ich darauf geschult, sozusagen da sehr feinfühlig das wahrzunehmen und kann dann damit arbeiten. Jetzt springe ich mal zu den Kindern. Mhm. Bei den Kindern ist das so, dass Kinder ihre innere Dynamik häufig im Spiel zeigen. Mhm. Ja? Also im Rollenspiel oder auch in Regelspielen, dass ich sozusagen viel im Verhalten ablesen kann. Das heißt, wir Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten sind auch darauf geschult, dann im Spiel sowas zu erkennen. Mhm. Also nehmen wir mal an, ein Junge spielt mit mir Tischfußball. Mhm. Und es geht immer darum, wer das Sagen hat, wer die Regeln bestimmen kann. Entweder du oder ich. Mhm. Das würde jetzt naheliegen, dass dann Kontrollunterwerfungskonflikt eine Rolle spielt. Mhm. Oder wenn es mehr so eine Note hat, wer ist hier der Bessere, du oder ich, dann könnte sein, dass ein Selbstwertthema damit drin steckt. Also es ist immer eine Interpretation auch. Aber so kommt man dem dann nah. Mhm. So. Jugendliche zeigen es häufig im Verhalten. Mhm. Wenn ich Jugendliche frage, dass ich vielleicht gar nicht so viel Antwort bekomme, aber ich eben das im Verhalten sehen kann. Wir nennen das auch, die Symptomatik oder die innere Dynamik wird ausagiert. Mhm. Da ist dann immer die stationäre Beobachtungsdiagnostik, nennen wir das. Die Jugendlichen sind ja bei uns die ganze Zeit auf Station, sodass wir ganz viel mitkriegen. Und die Kollegen vom Pflege- und Erziehungsdienst sozusagen unsere Ohren und Augen sind, weil die ganz viel mitbekommen. Aber das darf man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass wir jetzt die Jugendlichen so ausspionieren, so fühlt sich das nicht an, sondern wir leben ja im Alltag mit denen gemeinsam sozusagen und teilen auch unsere Beobachtungen und fragen danach. Mhm.
Genau, das wäre jetzt aber dann auch meine nächste Frage, wenn jetzt mehrere aus dem Team so die gleichen Beobachtungen machen und so vielleicht Sie dann auch anfangen, da Hypothesen aufzustellen. Wie gehen Sie dann damit um? Also ist das irgendwann dann der Punkt, dass Sie das den Kindern und Jugendlichen gegenüber dann ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, das oder wie, also wie läuft das dann ab?
Genau, also wir machen es so, dass wir so die erste Zeit ist Diagnostikzeit, da beobachten wir ganz viel und stellen dann eben auch unsere Hypothesen auf und wir machen dann am Ende der Anamnesezeit machen wir ein Therapieplanungsgespräch, wir nennen das Zweitsicht. Das ist so ein klassischer analytischer Begriff aus den analytischen Instituten, wir nennen das bei uns auch Zweitsicht. Das bedeutet, dass sozusagen ein erfahrener Therapeut eine zweite Sicht zur Verfügung stellt, nochmal drauf schaut. Mhm. Das machen dann meine leitenden Therapeuten oder ich gemeinsam mit dem gesamten, mit dem Team, die mit dem Jugendlichen oder dem Kind zusammen gearbeitet haben. Und dann machen wir es so, dass wir erst gemeinsam wie so eine Art Mini-Konferenz haben von einer halben Stunde bis Stunde, wo wir unsere Ergebnisse zusammentragen, eine Hypothese entwickeln und dann holen wir die Kinder und Jugendlichen zum Gespräch dazu und gehen darüber ins Gespräch, was das Ergebnis der Diagnostik ist. Mhm. Und da teilen wir eben auch mit, welche Diagnosen wir festgestellt haben. Und stellen auch einen Teil der Arbeitshypothese zur Verfügung. Das machen wir so, dass wir, wenn ich das mache, mache ich das häufig so, dass ich das mit den Jugendlichen zusammen entwickle. Mhm. Also ich habe ja Vorinformationen sozusagen und weiß, welche Hypothese wir aufgestellt haben. Beim psychodynamischen Fokus ist es eigentlich nicht üblich, dass man dann sagt, hier übrigens, und das haben wir uns jetzt genau überlegt, weil es ist ja eine Hypothese. Aber ich versuche dann sozusagen, ich mache mehr mit Jugendlichen die Zweitsicht, weil ich in dem Bereich sozusagen mehr meine Arbeitszeit auch habe, dass ich dann versuche, einen Teil der Hypothesen gemeinsam zu entwickeln und schaue, ob da was dran sein könnte.
Aber quasi nicht so mit dem Vorschlaghammer, sondern eher so im Gespräch, dass sie auch eher versuchen, die Person selbst so drauf zu bringen, oder?
Ja, und dann fragend. Also so, so, wir haben uns da Gedanken gemacht, könnte es sein, dass, ne? Also, wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme mit, wo ich hatte gerade das Beispiel mit denen, so wo es immer wieder zu Grenzverletzungen gekommen war in der Vergangenheit, dass dann man zur Verfügung stellen könnte, wir haben uns das nochmal genauer angeguckt und ich habe gehört, dass es immer wieder Schwierigkeiten gab in der Schule, kannst du mir davon nochmal erzählen? Dann sind wir ja im Gespräch und dass man dann zum Beispiel die Hypothese anbieten könnte, na, ich frage mich, ob damit eine Rolle gespielt haben könnte, dass die anderen sich dann häufiger verletzt gefühlt haben oder du dich häufig verletzt gefühlt hast. Und ich glaube, es wäre wichtig in der Therapie, dass wir genau da hinschauen. Dass wir schauen sozusagen, wie funktioniert das eigentlich mit den Beziehungen? Warum kommt es da immer wieder so zu Streit? Wie könnten wir das in der Therapie gut hinkriegen, dass es zu weniger Streit kommt? Mhm. So zum Beispiel.
Wenn Sie sagen, es gibt jetzt verschiedene Hypothesen, Sie haben sich als Team Ihre Gedanken gemacht, teilen das den PatientInnen mit, die können da mitgehen irgendwie und sehen auch, okay, an der Stelle könnten wir tatsächlich zusammenarbeiten. Wie gehen Sie dann weiter vor?
Also in der psychodynamischen Psychotherapie, und das ist ja in der stationären psychodynamischen Psychotherapie, machen wir es auch so, dass wir mit den Patientinnen Therapiefokus gemeinsam festlegen. Also was sind deine Therapieziele, dass die auch eben konkret sind, nachvollziehbar und positiv formuliert. Und dann vereinbart wird, okay, und über diese Themen sprechen wir in der Einzeltherapie. Wir sehen uns dreimal die Woche für eine halbe Stunde zur Einzelpsychotherapie und bringen das mit, was dich beschäftigt, und erzähl mir davon. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel das Thema ist, das kommt immer wieder zu Konflikten mit anderen, und dann gucken wir uns genau diese Sequenzen an. Bringen wir das mit, was auf Station mit den anderen passiert, und dann sprechen wir darüber. Oder ich höre ja, wir arbeiten ja im Gesamtteam, im multiprofessionellen Team. Ich höre auch von meinen Kolleginnen in der Übergabe ja, was so passiert ist, dass ich als Therapeut es auch aktiv mit reinbringe. Ne? Mhm. Genau, es gibt auch also verschiedene psychodynamische Fokaltherapien mittlerweile, die auch gut beforscht sind. Gibt es bei Zwangsstörungen, bei Angststörungen zum Beispiel, wo man auch sehr konkret an den Themen arbeitet. Ne? Also ich hatte vorhin das zentrale Beziehungskonflikt-Thema. Das ist so dieses, ich wünsche mir so sehr, von den anderen gesehen werden. Ich habe aber Angst, entwertet zu werden, deswegen ziehe ich mich zurück. Mhm. Das nennt man dann, wenn man das mit Kindern bearbeitet, Angstformel. Das nennt man auch so. Mhm. Arbeitet diese Angstformel heraus. Mhm. Und daran arbeiten wir jetzt in den nächsten 25 Sitzungen zum Beispiel. Also es ist sehr konkret.
Aber wie, also können Sie versuchen, mir das genauer zu beschreiben, wie schaffen Sie es daran zu arbeiten? Weil Sie können doch vor Ort erstmal keine korrigierende Erfahrung machen, oder? Also ich meine, wenn das tief sitzt, dass andere mich vielleicht mal abgewertet haben und das im Unbewussten schlummert, wie kommen Sie daran?
Das kann man besonders gut dann machen, weil wir sozusagen an zwei Stellen, kann sich das wiederholen. Es kann sich einmal mit Patientinnen wiederholen, dann haben wir das Thema sozusagen auf Station, also das Thema, mit dem ein Patient kommt, wiederholt sich in der Kontaktgestaltung mit den anderen. Und es kann sich sogar in der therapeutischen Beziehung wiederholen, weil die Befürchtung, beschämt zu werden, das ist ja so ein zentrales Thema dann, da kann man davon ausgehen, dass es auch gegenüber der Therapeutin oder dem Therapeuten ist. Und genau an den Stellen kann es dann zu korrigierenden Beziehungserfahrungen kommen. Mhm. Mit den Gleichaltrigen und auch mit der Therapeutin und Therapeuten. Und das ist ja schulenübergreifend hochwirksam. Mhm. Ob es Verhaltenstherapie systemisch oder psychodynamisch, psychoanalytisch ist, wenn es zu korrigierenden Beziehungserfahrungen kommt. Wenn uns das gelingt, wenn wir das rechtzeitig sozusagen sehen, und das ist eigentlich die Regel, dass sich die Themen wiederholen, dann das ist toll. Also das macht so Spaß auch in der Therapie, weil dann die Kinder und die Jugendlichen selber merken, es bringt was, sie merken selber auch eine Veränderung. Dann kommt es vielleicht nochmal zu einer Wiederholung und nochmal, das nennen wir dann Durcharbeiten. Aber das ist total wirksam. Mhm.
Bevor wir nochmal auf andere Aspekte der Behandlung bei Ihnen auf Station eingehen, würde ich so einen kurzen Break machen wollen, und zwar mit einem kleinen Assoziationsspiel. Mhm. Ich nenne Ihnen Begriffe und Sie können darauf reagieren, wie Sie wollen. Entweder mit einem Begriff, mit einem Halbsatz.
Okay.
Mhm. Mal gucken. Ich starte mit Kindheit.
Basketball.
Schulzeit.
Band.
Mobbing.
Schwieriges Thema. Als ich selber damit mehr im beruflichen Kontext beschäftigt war, habe ich mich natürlich auch gefragt, was habe ich damals mitbekommen, wo vielleicht auch Mobbing stattgefunden hat, aber früher hat man es noch nicht so genannt. Und wie hätte ich reagiert oder wie habe ich reagiert? Also ich erinnere kein wirklich heftiges Mobbing erlebt, miterlebt zu haben, so in meinem Freundesbekanntenkreis oder auch jetzt in der Schule. Aber natürlich fallen einem so Situationen ein, wo man sich dann im Nachhinein fragt, wie ist es dem oder dem dann gegangen vielleicht? Und das ist schon ein Thema, was wir, dem ich, jetzt antworte ich zu lang, glaube ich, ne, für Assoziation. Nee, ist okay. Wir haben schon viele Kinder und Jugendliche, die mit dem Thema kommen. Und wenn sich sowas, also wie, wenn sich dann so eine Art Dynamik sozusagen auch in der Gruppe entwickelt, gehen wir da sozusagen aktiv mit um und sprechen das in der Gruppentherapie an. Und das ist für alle eine besondere Herausforderung. Für die, die das Gefühl haben, gemobbt zu werden, für die, die mobben oder vermeintlich mobben und für die, die beobachten. Das ist für alle eine besondere Herausforderung. Und wenn das gelingt, aber ins Gespräch zu bringen, ist es auch wieder häufig sehr wirksam für alle Beteiligten. Auch nicht selten so, dass ja vielleicht welche, die die Erfahrung gemacht haben, im negativen Sinne, dann zu welchen werden, die dann das wieder auch ausleben. Das ist ein wichtiges Thema, wo wir auf Station immer gut gucken. Haben wir nicht so häufig zum Glück, aber solch, wenn wir davon ausgehen, die Dynamiken wiederholen sich bei uns, dann sind wir natürlich auch darauf vorbereitet oder feinfühlig, wenn sich so eine Dynamik entwickeln könnte.
Irgendwie kommt mir gerade, während Sie das so erzählen, nochmal eine Frage in den Kopf, und zwar kriegt man das ja eigentlich regelmäßig mit, dass heute erwachsene Personen von Mobbing in der Schulzeit sprechen. Und es da so einzelne Situationen gibt, die die noch total beschäftigen. Ich frage mich gerade, wie sinnvoll es wäre, wenn umgekehrt eine Person jetzt im Erwachsenenalter von sich mitbekommt, oh, ich habe vielleicht den einen oder anderen gemobbt, und jetzt reflektierter unterwegs ist und sagt, oh, vielleicht ist da mal was hängen geblieben. Glauben Sie, dass das nach Jahrzehnten heilsam wäre, wenn da eine Entschuldigung kommt?
Spontan würde ich sagen, ja. Also da steckt ja total viel drin. Also da hat sich jemand Gedanken gemacht. Derjenige, der vielleicht lange, also nehmen wir mal von demjenigen aus, der vielleicht gemobbt wurde. Und dann nimmt der andere Kontakt mit ihm auf. Mensch, ich habe mir da so Gedanken zugemacht und entschuldigt sich. Da hat ja jemand an einen gedacht und entschuldigt sich. Das ist schon, könnte mir vorstellen, dass das eine Wirkung hat, ja.
Weil ich finde es manchmal erstaunlich, wie, also das ist, glaube ich, Menschen, egal welchen Alters, nicht bewusst ist, wenn die manchmal sowas raushauen, was das für Spuren hinterlassen kann, auch über einen langen Zeitraum. Ich habe mich gerade letztens mit jemandem unterhalten, die erzählt hat, so im jugendlichen Alter wollte sie in der Schule eigentlich, ging es so um die Einteilung für den Chor, den Schulchor irgendwie. Da wurde so ein bisschen, ja, du ja, du nein, du ja, du nein, du nein. Und sie hat dann halt ein Nein abbekommen. Und es ist irgendwie 25 Jahre her oder so. Und ist immer noch präsent. Also auch im Sinne von, ich traue mich ja gar nicht richtig zu singen. Ich kann das ja offenbar gar nicht. Ist das was, wo Sie sagen, okay, auch da kann man nach Jahrzehnten theoretisch noch eine korrigierende Erfahrung machen? Also jetzt ja nicht pathologisch, ne? Da hat sich ja nichts daraus entwickelt, aber trotzdem, wenn es einen beschäftigt und vielleicht auch übertragen wird auf andere Situationen.
Also was ich mir, das ist ja, könnte ich mir vorstellen, individuell sehr unterschiedlich, aber allein schon sich damit zu beschäftigen und damit etwas zu machen und eine höhere Wirksamkeit oder Wirkmächtigkeit wieder zu erfahren, das könnte ich mir vorstellen, ist total hilfreich. Also das sind ja immer so Situationen, es könnte einen ja auch anspornen, dann gerade weiter zu singen. Musste gerade an einen Musiker denken, den ich früher mal gehört habe, der ist bei verschiedenen Musikhochschulen abgelehnt worden und war dann zumindest eine Zeit lang ziemlich erfolgreich mit ein, zwei Pop-Alben. Und das hatte ihn angespornt. So, ne? Und also die analytische Idee könnte so ein bisschen sein, wir haben so ein Selbst oder so ein Ich und es gibt so ein Ich-Ideal, so wie ich gerne wäre. Und wenn dann man so eine negative Rückmeldung bekommt, dann macht das erstmal was mit dem Selbstwert und dann ist man nicht bei dem Ich-Ideal, wo man eigentlich gerne wäre. Mhm. Und das kann sehr kränkend und sehr beschämend sein. Und es kann aber auch ein Entwicklungsmotor sein. Ah, jetzt hat es nicht geklappt, aber beim nächsten Mal will ich in die Richtung was probieren. So, okay. Ne? Genau. Ja, aber das kennen, glaube ich, alle, dass man so ein paar Themen aus der Schulzeit noch hat und man, das ist halt eine sehr vulnerable Zeit. Auch da passiert total viel. Man ist sowieso viel mit dem Selbstwert und mit der Identität beschäftigt, so in der Adoleszenz und Pubertät. Ja. Und genau, das, wenn man eine Umfrage machen würde, hätte sicherlich jeder da irgendwelche Themen zu erzählen. Ja. Wenn sie nicht komplett verdrängt sind.
Okay, ja. Aber ist es denn eigentlich auch möglich, gut durchs Leben zu kommen und die verdrängten Sachen einfach verdrängt zu lassen?
Unbedingt. Also wenn wir nicht verdrängen könnten, dann könnten wir beide uns jetzt hier gar nicht unterhalten. Mhm. Wir haben mit so vielen Themen beschäftigt, dass wir uns gar nicht konzentrieren könnten. Also Verdrängung ist total wichtig. Mhm. Dass nicht immer nur alle möglichen Gefühle auch dann vielleicht eine Rolle spielen. Es wird ja nur zum Problem, wenn da sozusagen ungelöste Konflikte oder strukturelle Schwierigkeiten sind, dass sich dann so verschiedene Gefühle an Stellen so melden, wo man die gerade nicht gebrauchen kann. Oder es immer wieder zu Beziehungsverwicklungen oder Verstrickungen kommt, dass man eigentlich nicht die Sachen machen gut nicht gut machen kann, die man gerne machen möchte. Dann wird es ja erst ein Problem. Okay.
Kommen wir nochmal zurück zur Behandlung bei Ihnen. Wir haben jetzt eben schon relativ viel so über Einzelsetting gesprochen, aber Sie meinten schon, das ist natürlich nicht das einzige Angebot. Was wird bei Ihnen noch alles angeboten, um den Kindern und Jugendlichen zu helfen? Was ist da Bestandteil der Therapie?
Da würde ich gerne aber nochmal den Bogen schlagen zu gerade, als wir darüber gesprochen haben, wie funktioniert die Einzelpsychotherapie. Mhm. Da habe ich nämlich einen wichtigen Punkt noch vergessen und dann passt das ganz gut zu den anderen Angeboten. Der psychodynamischen oder analytischen Therapie wird ab und zu so vorgeworfen oder es ist so eine Annahme, als wenn man sozusagen nur in Anführungsstriche spricht oder bei Kindern spielt so und das passiert alles nur in dem Raum. Aber gerade bei Ängsten ist es total wichtig, dass eben auch man sich den Ängsten stellt. Also, dass man sich draußen den Herausforderungen stellt. Und das passiert in der psychodynamischen Psychotherapie genauso wie in der Verhaltenstherapie. Das hat Freud vor über 100 Jahren schon gesagt. Die Angst muss auf der Straße behandelt werden oder angegangen werden. Das wird häufig vergessen. Also das ist auch ein Teil, den ich jetzt auch gerade interessanterweise vergessen hatte. Dass das immer mit ein Teil auch ist, auch in den Einzeltherapie-Settings zu schauen, und wo willst du das jetzt draußen ausprobieren? Was ist der nächste Schritt? Wo willst du dich dem stellen? Und das wird ganz aktiv angegangen. Und da helfen uns verschiedene Komplementärbereiche in der Klinik, dass wir dann eine Gruppentherapie haben, wo man sozusagen wo die Jugendlichen dann als Gruppe her zusammenkommen, man sich den Gleichaltrigen stellt. Dann haben wir und das ist so eine Stelle, wo wir dann auch verschiedene andere Verfahren kombinieren, dass wir ein Angstbewältigungstraining haben, wo wir aus verhaltenstherapeutischer und psychodynamischer Sicht drauf schauen. SKT-Training, soziales Kompetenztraining, das machen zwei sehr engagierte Kollegen bei uns. Dann haben wir aber auch so ganz andere Elemente wie Körpertherapie, Ergotherapie mit drin, wo sozusagen über andere Sinneskanäle auch nochmal die Kinder und Jugendlichen erreicht werden können. Wir haben eine Kollegin, die macht tolle Arbeit mit dem Hund, also Hundetherapie. Die Kinder haben die Möglichkeit, auch Reittherapie zu bekommen. Das sind so weitere Bausteine, die wir einbauen können. Wir haben aber auch, wenn Jugendliche zu uns kommen, die mit einer Borderline-Symptomatik zu tun haben, arbeiten wir neben dem psychodynamischen Fokus mit dem DBT-Fokus, das ist ja verhaltenstherapeutisch.
Sagen wir einmal DBT, dialektisch-behaviorale Therapie.
Ja, genau, danke. Genau, wo es darum geht, okay, wie kann ich Techniken erlernen, wie ich mit meiner Stressbewältigung besser umgehen kann, was kann ich für Techniken anwenden, wenn ich zum Beispiel Selbstverletzungsdruck habe, dass ich mich nicht selbst verletzen muss, sondern das anders regulieren kann. Genau, das muss man als Psychoanalytiker neidlos anerkennen. Das haben die Verhaltenstherapeuten toll rausgearbeitet. Mhm. Es war auch immer schon Thema in den psychodynamischen Verfahren, aber DBT ist wunderbar herausgearbeitet und das kann man wunderbar kombinieren.
Mhm. Sie haben es jetzt eben schon angesprochen, die Gruppentherapie. Ich hatte Ihnen vorab so einen, ja, eine Art Steckbrief zukommen lassen, unter anderem mit der Frage, was denn Ihr Lieblingsplatz in der Klinik ist. Und einer von denen ist wohl die Gruppentherapie.
Ja, genau.
Warum? Was finden Sie an der Gruppentherapie so gut?
Ich glaube, so zwei Punkte. Einmal ist der Punkt, wo ich am meisten klinisch oder therapeutisch arbeiten kann. Mhm. Und dann mitzuerleben, wie wirksam Gruppe ist. Das motiviert als Therapeut einfach ungemein. Also wenn wir davon ausgehen, dass bei Jugendlichen die Peer Group die entscheidende Gruppe ist, dann ist es ja naheliegend auch zu denken, dass das, was in der Gruppentherapie, was die Jugendlichen da untereinander besprechen, hochwirksam ist. Und das ist meine Erfahrung mit Gruppentherapie mit Jugendlichen, dass wenn es gelingt, dass die Themen in der Gruppe miteinander besprochen werden, dass das hochwirksam ist. Also wenn dann wenn Jugendliche in die Klinik kommen, die lange keine gute Erfahrung mehr mit Gleichaltrigen hatten, da die Gruppenkohäsion, ein Zugehörigkeitsgefühl, dann sowas wie die Themen teilen zu können, zu merken, ach, andere beschäftigt das auch, das kann wieder selbstwertsteigernd wirken. Oder die Jugendlichen mit dem Thema reinkommen, hier, ich muss das mal mit euch besprechen, ich habe da die und die Probleme, dann sich das gemeinsam angeschaut wird, vielleicht auch mit so einem Ratschlag und dann die Jugendlichen davon wieder erzählen, ob es funktioniert hat. Das ist toll. Und toll ist auch, wenn in der Gruppentherapie sozusagen sich die Themen der Jugendlichen, die spielen sich da natürlich auch rein. Und wenn dann im Hier und Jetzt im Miteinander Dinge geklärt werden können. Also wenn zum Beispiel in der Gruppentherapie es auch da zu einer Rupture-Situation kommt, vielleicht zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Teilnehmern und dann denen es gelingt, darüber zu sprechen und sich gegenseitig Rückmeldung zu geben. Also ich mache eine psychoanalytisch-interaktionelle Gruppe, da ist ein zentrales Thema, sich authentisch auch Rückmeldung zu geben. Ja, das macht mir großen Spaß und es ist toll, wenn die Jugendlichen davon profitieren.
Mhm. Ja. Lassen Sie uns gerne nochmal kurz zum Thema Schule kommen. Jetzt sind ja die Kinder und Jugendlichen mehrere Wochen in der Regel bei Ihnen auf Station. Wie läuft es da mit der Beschulung?
Genau, also wir haben in Niedersachsen ist es so organisiert, dass wir abgeordnete Lehrer von den Schulen in der Umgebung haben mit einem gewissen Stundenkontingent. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, die werden bei uns in der Klinik beschult. Wir versuchen, also jedem Kind steht ein gewisser Stundensatz zur Verfügung und wir versuchen sozusagen über Gruppenunterricht die Stundenanzahl zu erhöhen. Und so dass wir vor allem die Hauptfächer, aber auch einige Nebenfächer weiter unterrichten können. Und die Therapie ist bei uns so aufgebaut, wir nennen das, sehr langes, kompliziertes Wort vielleicht, Belastungssteigerungstherapie. Also es ist ja am Anfang ja eine Belastung, überhaupt schon mal aufgenommen zu werden, hatten wir von drüber gesprochen. Und wenn das erstmal geschafft ist und sozusagen eine gewisse Ruhe einkehrt, vielleicht auch die Symptomatik schon etwas zurückkommt, weniger Ängste da sind, weil man sich in der Gruppe schon auskennt und man sich ganz wohl fühlt, dann kommt, und in der Schule bei uns jetzt in der Beschulung zurechtkommt, dann kommt so langsam der nächste Schritt, dass man sich auch außerhalb der Klinik ausprobiert. Wir machen das ab und zu erstmal in Form eines Praktikums bei Firmen in der Umgebung, dass man erstmal ein Praktikum macht. Und dann ist aber in der Regel das Fernziel ein Außenschulversuch, also eine Schulreintegration.
Dass man in die eigene Schule, in die eigene Klasse wieder zurückkommt.
Entweder in die eigene Klasse oder, weil jetzt wir in Tiefenbrunn überregional aufnehmen, kann es auch sein, dass die Patienten von weit her kommen. Da sind wir in Kooperation mit einigen Schulen in Göttingen und Umgebung. Und das nennen wir dann Außenschulbelastungsversuch. Also es ist nicht die Heimatschule, sondern es kann eine Gesamtschule oder Gymnasium zum Beispiel hier in der Umgebung sein. Und dann sind unsere Patienten sozusagen Gastschüler in der Schule. Und dann können wir aber sozusagen diesen Entwicklungsschritt einbauen. Also die Aufgabe sozusagen, die Kinder und Jugendlichen dann haben, ist dann die Therapiefortschritte, die sie gemacht haben, im sichereren stationären Kontext, dann draußen auszuprobieren.
Boah, ich stelle es mir brutal schwer vor, in eine fremde Schule, in eine fremde Klasse, das ist ja um ein Vielfaches schwerer, als in den eigenen, an die eigene Schule zurückzugehen, oder?
Einerseits ja, auf der anderen Seite vielleicht aber auch nein, wenn man sich dann denkt, ja, die sehe ich jetzt für die Zeit und danach nie wieder. Mhm. Ich nehme das jetzt als Aufgabe.
Ja, okay.
Habe ich jetzt gerade wieder mehrere Jugendliche im Kopf, wo das sehr gut gelungen ist, die sozusagen auch mit diesem, okay, ich nehme das als Herausforderung. Mhm. Und ganz häufig ist es so, dass die dann erzählen, das war total nett. Mhm. Die anderen haben mich gleich angesprochen, setz dich doch zu uns. Und Jugendliche interessieren sich ja füreinander. Mhm. Sodass häufig die Angst vor diesem Schritt, viele haben erstmal Angst dann davor, wir bereiten das gut vor und begleiten das und so, dass es häufig viel besser läuft als erst gedacht, weil eben auch die anderen Jugendlichen sich für die neuen Jugendlichen interessieren.
Okay. Ja, cool. ganz allgemein nochmal für die Behandlungszeit gesprochen, welche Rolle spielen denn die Eltern?
Auch das ist so ein bisschen von dem Entwicklungsalter abhängig. Mhm. Bei den Kindern machen wir in einer höheren Frequenz Elternarbeit, Elterngespräche. Bei den Jugendlichen mit etwas mehr zeitlichem Abstand, aber auch da führen wir regelmäßig Gespräche. Also wir haben so ein Ideal. Mhm. Auf der Kinderstation machen wir einmal im Monat einen Elternsamstag. Mhm. Das ist auch Pflicht für alle Eltern. Eltern, die sozusagen sich dafür entscheiden, die Behandlung bei uns zu machen, die haben die Informationen vorher, die wissen das. Und dann ist einmal im Monat Elternsamstag, wo mit den Eltern Gruppe stattfindet, Einzelgespräche und alle zwei Wochen dazwischen, also das und alle zwei Wochen sind Elterngespräche bei den Einzeltherapeuten. Bei den Jugendlichen machen wir es so, dass wir mindestens einmal im Monat Elterngespräche machen. Und da machen wir es so sehr abhängig davon, was die Jugendlichen sich auch vorstellen kann. Mhm. Also es gibt Situationen, wo Jugendliche erstmal sagen, nee, mit meinen Eltern will ich jetzt erstmal nicht arbeiten, dann akzeptieren wir das auch erstmal. Mhm. Wenn wir aber sehen, das wäre ein wichtiges Thema, was wir gemeinsam besprechen, werben wir dafür. Es gibt auch Jugendliche, die dann eher schneller bereit sind oder wo wir auch sagen, okay, das ist ein wichtiges transgenerationales Thema, dass wir auch da alle zwei Wochen Elternarbeit machen. Genau, aber wir denken immer die Familie mit.
Okay. Und wann ist so der Punkt oder was muss in Anführungszeichen erfüllt sein, dass Sie sagen, okay, wir können die Entlassung planen?
Wenn eine ausreichende Symptomreduktion stattgefunden hat und eine ambulante oder tagesklinische Behandlung ausreichen würde. Also unsere Aufgabe stationär ist, Jugendliche und Kinder so weit vorzubereiten, dass sie uns sozusagen nicht mehr brauchen. Dass dann eine ambulante oder tagesklinische Behandlung ausreicht. Mhm. Und dafür müssen wir eine ausreichend gute Symptomreduktion erzielen. Auch so, und das partizipieren wir kennen dann ja sozusagen über diese Belastungsschritte, können wir so ganz gut einschätzen, das ist ja wie so Minischwellensituationen, die wir dann haben, können wir so ganz gut einschätzen, was würde passieren, wenn wir jetzt diesen Schritt Richtung Entlassung gehen. Das besprechen wir auch mit unseren Patientinnen und den Familien, um dann ein Gefühl für zu kriegen. Und wenn dieser Schritt erreicht ist und wenn nicht die Gefahr besteht, dass es wieder zu einer Krise oder zu einer so starken Symptomzunahme kommt, dass derjenige zum Beispiel nicht mehr alleine in die Schule gehen kann, dann ist es soweit.
Okay. Und wenn es dann soweit ist, und das ist schon meine letzte Frage.
Oh, Zeit ging schnell.
Wie verabschieden Sie sich von Ihren Patientinnen? Gibt es da so einen Satz, den Sie immer sagen oder ist, ja, wie läuft das?
Nee, das habe ich nicht. Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich lasse meistens nochmal so die Zeit Revue passieren und ist meistens so eine Mischung, dass ich nochmal eine Rückmeldung gebe, so dieses Vorher-Nachher, dass die Kinder und Jugendlichen auch sozusagen eine Rückmeldung von mir bekommen. Ja, vielleicht auch so was total gut erreicht worden ist in der Therapie, dass man vielleicht aber auch darüber spricht, was noch nicht erreicht worden ist. Ist auch wichtig, finde ich, dass Patienten das sagen. Das ist nicht nach dem Motto, ja, alles jetzt gut, alles fein, sondern dass man wirklich kritisch auch zusammenschaut. Schön ist natürlich, wenn das positiv überwiegt, ist klar. Und was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist ja die Verabschiedung von der Gruppe dann wieder oder von den Gleichaltrigen. und auch von der Station, vom Bezug. Das sind ganz entscheidende, ja, Menschen im Leben dann ja der Patientin geworden. Und das läuft bei uns eigentlich mehr so über Rituale. Also das dann auch ein Verabschiedungskochen oder ein Verabschiedungskaffee trinken. Okay. Wir haben ein Verabschiedungsbuch, wo reingeschrieben wird. Dann haben wir diese ganzen Gruppenrunden, wo sicher auch verabschiedet wird. Also Abschied wird zelebriert bei uns. Also okay, da sagen wir auch so, also ausreichend vorher den Kindern und Jugendlichen Bescheid so. Jetzt geht's langsam in die Abschiedung, Verabschiedungsphase. Und diese Rituale helfen. Also es ist häufig leichter, so ein Kaffee trinken gemeinsam zu machen, als dann, wie finde ich jetzt die richtigen Worte, also auf Handlungsebene halt, auch weil Kinder und Jugendliche eben auf Handlungsebene viel, ja, miteinander aushandeln.
Beim Thema Kaffee fällt mir nur gerade ein, Sie meinten, Sie sind auch trinken gerne, ne?
Ja, unbedingt, ja.
Okay, dann lassen Sie uns doch jetzt auch tatsächlich Schluss machen und einfach noch einen Kaffee trinken.
Würde mich freuen.
Gut. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Gespräch, danke.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war's schon wieder mit Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen meldet euch wie immer sehr gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.